Draftcast Nummer 186. Liebe Hörerinnen und Hörer, wir reden Football, wir reden unseren letzten Positionspodcast für 2018. Wir, das sind Roman John und Christian Schimmel. Hallo Roman.
Hallo Christian. Und natürlich haben wir uns die spannendste, beste, attraktivste Position zum Schluss aufgehoben. Die Linebackers. Womit wir effektiv meinen, alle Linebackers, die nicht primär für Pass Rush zuständig sind.
Genau.
Also die sowohl Inside als auch Outside spielen können, sofern sie eben nicht Edge Rusher sind.
Genau.
Ich weiß nicht, Christian, willst du zuerst das andere machen oder erst genau. Die Spieler?
Nee, ich will zuerst das andere machen. Das andere ist, da wir jetzt mit unserem Positionspodcast durch sind und jetzt die Wahrscheinlichkeit, dass wir beide noch einen First-Rounder finden, relativ gering ist. Denn man muss dazu sagen, wir haben jetzt auf allen Positionen mindestens 10 Spieler gesehen. Bei den Titans sind ein bisschen weniger, aber Spoiler, es werden keine 10 Titans in der ersten Runde gehen. Keine 5. Könnt ihr euch anhören. Das heißt aber, dass wir eigentlich mit den vermeintlich besten Spielern durch sind. Denn wir beide haben jetzt die jeweils ja von uns am besten gegradeten, beziehungsweise oft auch von den Medien am besten gegradeten Spielern gesehen. Das führt dann zu unserem Big Board. Beziehungsweise noch hat Roman sein eigenes Big Board und ich habe mein eigenes Big Board. Und das wird sich dann vermutlich am Drafttag selber zusammen mergen. Ich habe jetzt gerade keinen besseren Begriff. Und ich wollte nur mal ganz kurz, ich will das nicht episch in die Länge ziehen, über die Draft-Klasse reden. Und ich kann dir jetzt sagen, wenn ich von klaren First-Round-Grades ausgehe, und das ist so die Grenze zwischen 1,7 und 1,8, dann habe ich bei einer 1,7 und besser derzeit 21 Spieler. Und dazu kämen, wenn man die 1,8er noch dazu nimmt, 25. Bester Spieler in meinem Board ist Saquon Barkley mit der glatten 1, das dürfte bei dir nicht anders sein. Wie sieht's bei dir aus? Was hast du da an Spielern?
Ja, also die klaren First-Round-Grades sind bei mir 19. Mhm. Und wenn ich eben alle nehme, bei denen die 1 vor dem Komma steht, also dann entsprechend auch die Borderline-First-Rounder dazu, dann wäre ich bei 29, also bis 1,9. Mhm. Ja. Punkt.
Bin ich bei 28, also wenn ich die 1,9er noch mit reinnehme, bin ich tatsächlich bei 28. Ich merke gerade, dass es ja nie mit Absicht, dass die Zahlen relativ vergleichbar sind mit den letzten Jahren. Ich hatte letztes Jahr ein paar mehr First Rounder, da bin ich tatsächlich bis zu 1,7 Grade, bis zu 24 Spielern gekommen und hatte tatsächlich 34 mit einer 1 vorm Komma. Die war aber auch zum Teil sehr, sehr stark. In 2016 ist es sehr, sehr vergleichbar mit der Draftklasse von jetzt mit den Zahlen. Und wenn ich jetzt sogar nochmal zu 2015 zurückgehe, und das ist dann das letzte Jahr, da habe ich noch meine ominösen Triple Grades. Da habe ich dann sogar, ja, auch da ist es halbwegs vergleichbar, wobei das auch eher mit 2016 in der Nähe ist. Also fast 30 First Round Grades.
Bei mir, wenn wir nicht eben zurückgucken, 2017, also letztes Jahr, war natürlich die episch starke Draft-Klasse, da hatte ich mit den klaren First-Round-Grades 26 und First-Round-Grades insgesamt auch 34, wie bei dir. 2016 habe ich klare First-Round-Grades 23 gehabt und insgesamt 28 und 2015 24 klare und insgesamt 31 First-Round-Grades verteilt, was im Endeffekt das heißt, was, also zumindest nach meinen Boards, das heißt, was wir schon ewig predigen. Die Draft-Klasse aktuell ist in der Spitze nicht so gut besetzt wie andere.
Ja.
Ja, schon gar also nicht wie letztes Jahr, aber wie gesagt, die war auch außergewöhnlich gut besetzt.
Letztes Jahr habe ich tatsächlich 8 Leute gehabt mit einer 1-3 und besser. Fournette, Foster, Thomas, Lattimore, Hooker, Allen, Garrett und Adams. Foster scheint sich gerade so ein bisschen daraus zu verabschieden. Und dieses Jahr sind es halt genau 5 Spieler. Und was das Besondere ist, es sind 2 Quarterbacks dabei. Das hatte ich in den letzten Jahren nie. Mit Rosen, Darnold, dazu bei mir noch Derwin James, Minkah Fitzpatrick und Saquon Barkley offensichtlich.
Ja, also ich sag mal 1,3 oder besser sind ja im Endeffekt unsere Top 10 Grades.
Genau.
Da gehe ich jetzt mal in einer anderen Reihenfolge vor. Da hatte ich 2015, hatte ich 9. 16, 10, tatsächlich 10 Top 10 Grades, das passt. 2017, letztes Jahr 11, und in diesem Jahr 6. Auch ja. Wieder in der Spitze nicht so gut besetzt wie andere Draftklassen.
Nee, es ist, man könnte fast sagen, es ist ein durchschnittlicher Draft. Also es ist ein durchschnittlicher Draft, der seine Stärken hat. Offensichtlich in der Quarterback-Klasse.
Ja.
Ansonsten, ja, weiß ich gar nicht. Also Offensive Tackle gefällt mir in der Tiefe sehr gut.
Auch ja, wenn der, also das kannst du, glaube ich, zu vielen Positionen dieses Jahr sagen. Es ist so dieses, die Spitze fehlt, aber die Tiefe ist gut bei Offensive Tackle, bei Wide Receiver, bei Running Back, wobei Barkley offensichtlich da die Spitze ist, aber auch bei Running Back ja. Ist hinter Barkley eine tolle Tiefe vorhanden. Und das ist, also auch auf anderen Positionen so, aber das ist wirklich so die Geschichte dieser Draft-Klasse irgendwo. Es fehlt die Spitze, aber es ist viel Tiefe da, gerade so für die Mid- und Late-Rounds dann.
Ja. Ja, ich bin so, ich glaube tatsächlich, dass so Ende zweite Runde, Anfang dritte Runde ein schöner Value-Ort werden wird. Also, das, und auch vermutlich der Beginn der zweiten Runde. Ja. So viel vielleicht dazu, einen kompletten Überblick über die Teams werden wir euch dann in den nächsten beiden Podcasts liefern. Ansonsten, wie gesagt, wir nehmen am Samstag den 21. auf. Ihr habt jetzt noch genug Zeit, und das erwarte ich auch ehrlich gesagt von euch, euch die Positionspodcasts alle anzuhören. Und dann hören wir uns am Mittwoch beim Mockdraft und am Donnerstag, Freitag, Samstag bei der Live-Coverage. Und wer mich dann noch ertragen kann, kann mich dann am Sonntag noch in Marburg sehen und hören. Heute steht jetzt, das haben wir schon gesagt, die letzte Positionsgruppe an. Worum geht's, Roman?
Wie ich schon meinte, Linebackers. Und Entschuldigung, ich würde sagen, ich fange dann auch gleich mal an, weil das ja meine Positionsgruppe ist. Wie immer gehen wir alphabetisch vor und dort geht es dann los mit Jerome Baker von The Ohio State University. Und von denen sind ja 3 Linebackers dieses Jahr im Draft, aber Jerome Baker ist halt der Gute von denen.
Hast du die anderen gesehen, oder was?
Ja, draftable, ne, aber...
Mhm.
Ja. Also vielleicht rutscht einer oder beide auch in die Undrafted Free Agency, aber sind halt bei weitem nicht so talentiert wie Jerome Baker aus Cleveland, Ohio. Also aufgepasst, Browns. 6'1", 229 Junior, 4-Star Recruit, war Nummer 61, hat 21,5 Zoll Arme. Ich habe ihn mit einer 3,3 auf dem Board sitzen. Denn auch wenn er ein sehr guter Athlet ist, er ist offensichtlich undersized mit seinen 6'1", mit nur 229 Pfund an Gewicht und mit seinen relativ kurzen Armen. Aber er ist ein guter Coverage-Linebacker, sowohl in Zone als auch in Man-Coverage. Er spielt mit einer guten Übersicht, er kann die Plays der Offense gut und schnell erkennen. Hin und wieder sieht man ihn auch instinktive Plays machen, wo er also ein Stück weit antizipiert, was passieren wird und das dann eben auch richtig ist. Ein vernünftiger Tackler, bei seiner Größe offensichtlich nicht allzu viel zu erwarten, was ich sage jetzt mal Big Hits angeht, ist ein Sideline-to-Sideline-Defender offensichtlich mit seiner Athletik und auch mit seinem Einsatz. Er kommt gut durchs Getümmel und kann Blockern gut ausweichen. Er hat einen schnellen Antritt. Er kann in Coverage auch Passrouten antizipieren. Offensichtlich auf der negativen Seite. Er ist nicht besonders kräftig. Auch wiederum kann man das schon an seinen Maßen sich... Den Satz habe ich gerade völlig falsch angefangen, um ihn vernünftig zu beenden. Also an seinen Maßen kann man das schon erkennen, dass er nicht besonders kräftig ist. Zumindest vergleichsweise mit anderen größer gebauten Linebackern. Ist er einmal geblockt, kommt er nicht so schnell wieder los, hängt auch mit seiner Kraft und seiner nicht vorhandenen Armlänge zusammen. Und das sind jetzt noch so die negativen Sachen. Also im Endeffekt das Negative, was es zu Jerome Baker zu sagen gibt, ist, dass er einfach undersized ist und im Endeffekt damit hängt so alles andere auch zusammen. Eben die Probleme, was die Härte seines Tacklings betrifft, was das Lösen von Blocks angeht, was, irgendwas wollte ich gerade noch sagen, was die Kraft angeht, Aber wenn man eben einen Linebacker sucht, der richtig gut covern kann, der athletisch ist, der von Seitenlinie zu Seitenlinie rennt, der eine gewisse Spielintelligenz mitbringt, dann ist Jerome Baker dein Mann. Und ich habe ihn entsprechend in der relativ frühen dritten Runde.
Also mit 6-1 bist du aber auch nicht hart an, das heißt, ne?
Ja,
Also.
aber da kommt dann eben auch noch die Armlänge mit dazu halt, ne?
Wir reden jetzt nicht von einem 5-11-Spieler. Haben wir auch gar keinen,
Ja,
sehe ich gerade,
aber
ne? Aber.
ist trotzdem schon auf der kleinen Seite der Linebackers.
Ich fand den gar nicht mal so geil, ehrlich gesagt. Ich habe den mit einer 4-1, also Anfang vierte Runde. Ich mag den als Gap-Shooter und jemand, der tackeln kann, der sich bewegen kann. Lustigerweise habe ich mir die Play-Recognition negativ aufgeschrieben und ist sogar unterstrichen. Also das scheinen wir irgendwie zwei verschiedene Einschätzungen zu haben. Er kommt mir nicht genug von Blocks los. Die mangelnde Physis hast du schon angesprochen. Ist halt eine 229 auch relativ leicht. Ist mir im Blitzing mehrfach negativ aufgefallen. Das ist einfach auch nicht sein Spiel. Und ich habe mich halt gefragt, ob er irgendwie nur ein Two-Down-Linebacker ist. Aber ich habe den vielleicht doch zu wenig in Coverage gesehen insgesamt. Aber weiß ich nicht. Also, ne, die 4-5-3 ist absolut in Ordnung für seine Size und ist mit Sicherheit jetzt kein komplett schlechter Spieler, aber mir reicht sein Value einfach nicht, dass ich ihn jetzt zwingend am zweiten Tag picken muss. So, deswegen habe ich Jerome Baker mit einer 4-1, du hast die mit einer 3-3. Wir gehen zu einem Spieler weiter, den wir beide vermutlich besser gegradet haben.
Ja, den wir sogar auch schon mal besprochen haben in einem Podcast. Tremaine Edmonds, Linebacker von Virginia Tech. Der Bruder von dem gestern besprochenen Terrell Edmonds, dem Safety. Dementsprechend auch er ein Bruder von Trey Edmonds, dem Saints Running Back und Sohn von Pharrell Edmonds, der Tight End in der NFL gespielt hat für 7 Jahre bei den Dolphins Seahawks und zweifacher Pro Bowler und einmalige All-Pro Selection war. Aber Tremaine Edmonds, 6'5", 253, Junior aus Danville, Virginia. Three-Star-Recruit war er seinerzeit und ich habe ihn auf dem Board mit der 1,5 sitzen, also Mitte der ersten Runde. Edmonds sehr groß und sehr athletisch. Wenn man sich denn, ich meine, das haben wir auch in dem anderen Podcast angesprochen, wenn man sich das Tape von ihm zu Saisonbeginn anguckt, das ist teilweise echt grauenhaft, was er da auf dem Feld abliefert, wo man sich dann wirklich fragt, wo ich mich dann wirklich gefragt habe, wo überhaupt dieser Hype herkommt, weil gefühlt konnte er zu dem Zeitpunkt überhaupt nicht Football spielen und irgendwann im Saisonverlauf scheint bei ihm dann der Lichtschalter umgelegt worden zu sein und auf einmal konnte er Football spielen. Ja. Das jetzt einmal so zum Drumherum, zum Spieler. Er hat eine gute Closing Speed, er kann gut um Blocker herumkommen, er ist gut in Man Coverage, ist ein Sideline-to-Sideline Defender, hat übrigens 34,5 Zoll Arme, aber sind halt immer noch Fragezeichen da bei ihm. Er ist kein instinktiver Spieler, sondern eben auch jemand, der das Play erstmal sehen muss, bevor er dann reagieren kann. Er reagiert dann schnell, aber so ein paar Sekundenbruchteile mindestens, die ihn das dann ein bisschen kostet. Er fällt gerne auf Playfakes rein. Seine Change of Direction mit 6'5", 253 offensichtlich ist jetzt nicht auf einem Elite-Level, sondern eher auf der langsamen Seite. Aber, achso, und als Blitzer ist er unglaublich ungefährlich. Beherrscht keine effektiven Pass-Rush-Moves. Was mich so ein bisschen dann im Moment wundern lässt, warum alle Bears-Fans Tremaine Edmonds als Edge-Rusher draften wollen an 8. Ja, an 8. Draften die Bears. Als Inside-Linebacker könnte ich das verstehen, wenn man ihn an 8 draften wollte, weil er eben eine super hohe Upside hat, auch wenn er eben Fragezeichen noch mitbringt, einfach noch raw ist. Noch einiges zu lernen hat. Übrigens, ich meine, also ich habe mir das nicht aufgeschrieben, aber ich habe schon öfters gehört, dass er noch 20 Jahre jung ist. Tremaine Edmonds, also eben auch noch jemand, der noch nicht so viel Lebenserfahrung hat, sage ich jetzt mal so, also sprich auch Football-Erfahrung hat. Also er kann richtig, richtig gut werden, hat aber noch einen gewissen Weg zu gehen. Ich könnte es verstehen, wenn er Top 10 gedraftet wird, einfach wegen seiner Upside. Und wenn eben die Teams für sich feststellen, dass er coachable ist. Würde mich aber jetzt auch nicht super wundern, wenn er aus den Top 10 rausfällt. Und das ist für mich Jermaine Edmonds. Und ich habe ihn eben mit der 1,5. Christian?
Entschuldigung, wenn man den Mute-Button drückt und sich nicht entmutet.
Ich denke schon so, ist jetzt irgendwie Internetverbindung weggebrochen, ja, oder sowas?
Hatten wir schon mal.
Diese Woche. Nicht nur einmal. Ja, ja, okay, diese Woche hatten wir schon mal, ja.
Ja, genau. Bei mir steht immer noch die 1,5. Ich habe den auch immer noch als Inside-Linebacker. Also ich meine, es steht ja jeden frei, den als Edge-Rusher zu haben. Sehe ich nicht. Also das einfach nur, damit ich es auf Tape habe, damit mir das auf jeden Fall jemand in 3 Jahren vorhalten kann. Genauso wie sich Matt Miller immer noch für seine Trent Richardson Grade rechtfertigen muss, was halt auch lächerlich ist, egal. Du hast recht, dass, ich will nicht sagen, dass man sein Tape aus dem Anfang der Saison wirklich in die Tonne kloppen kann, aber es ist halt so. Und das, was er dann halt später gemacht hat, ist halt entsprechend richtig gut gewesen und der hat eine krasse Athletik, der hat eine krasse Größe, kann sich bewegen, der ist physisch, der kommt von Blocks weg, der ist eine gewisse, der hat eine gewisse Gewalt, was ich jetzt in dem Fall positiv meine, macht einen Zonkovic einen guten Job. Also es ist schon, gerade dafür, dass er so jung ist, echt ein sehr, 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 sehr kompletter Spieler und klar, der ist noch raw. Manchmal sind seine Instinkte auch nicht optimal, seine Laufwege nicht optimal. Und er ist jetzt für mich kein überragender Blitzer, aber es ist ein sehr, sehr guter Spieler und ich vermute, ich meine, man liest den sehr oft zu den Bears, ich würde auch die 49ers als fit sehen, wenn Ruben Foster da den größeren Stress hat, nachdem es im Moment aussieht, um mal das ganz vorsichtig zu formulieren. Ja. Das ist Jermaine Edmonds und wie gesagt, für mich ein Top 10. Also, jemand, den ich vom Value her irgendwie Top 15 habe, aber der aufgrund dieser Draftklasse halt normal vermutlich in den Top 10 gehen wird. Und ich kann sagen, dass er mein Inside Linebacker Nummer 1 auf dem Board ist. Ich bin relativ sicher, dass es bei dir anders ist, aber da werden wir noch gleich zu kommen.
Ja, aber nicht jetzt, denn jetzt kommt erstmal Rashaan Evans, Linebacker von Alabama, 6'2", 232, Senior aus Auburn, Alabama. 5-Star-Recruit war er, Nummer 14 seines Jahrganges, 32¼-Zoll Arme, hat die ersten beiden Jahre bei Alabama noch Edge-Rusher gespielt, also in der 3-4-Defense hat ihn Outside-Linebacker, und war auch an der Highschool ein Edge-Rusher, wo er mit Ruben Foster übrigens zusammengespielt hat. Ich sage jetzt nicht das, was ich gerade gedacht habe, das wäre jetzt gemeint. Ich habe Rashaan Evans mit einer 2,0 auf dem Board sitzen, denn Rashaan Evans hat tolle Maße für den Linebacker, gute Athletik, ich sehe ihn als Mike oder als Sam in der NFL. Er ist gefährlich als Blitzer und beherrscht effektive Pass-Rush-Moves, wenig überraschend für einen ehemaligen Edge-Rusher. Gute Übersicht, schnelle Reaktion. Was mir bei ihm besonders aufgefallen ist, dass er sehr gut Running Backs spiegeln kann, also mirrorn kann, so deren Bewegung, immer mit denen auf einem Level bleiben kann. Er kann Blockern sehr gut ausweichen. Das sind die positiven Sachen, die ich bei ihm habe. Offensichtlich müssen auch negative Sachen kommen, wenn ich ihn nur mit einer 2 vorm Komma habe, auch wenn die 0 dahinter steht. Er rennt sehr gerne in Blocker aktiv rein und versucht sie dann so, ja, abzublowen. Also sprich, die dann irgendwie auszuhebeln und aus dem Weg zu schieben. Was in der Regel nicht funktioniert. Zumindest nicht, wie er das macht. Ich habe geschrieben in Klammern noch, nicht die Instinkte, die man sich bei einem Inside Linebacker wünscht. Also auch mehr so ein Read-and-React-Player und nicht so ein antizipierender Spieler. Seine Short-Area-Quickness ist aber auf einem Niveau, wo ich mich frage, ob er wirklich effektiv Man-Coverage spielen kann. Also ich vermute mal, für Tight Ends könnte es reichen. Alles andere sollte man ihm wahrscheinlich eher Zone-Coverage spielen lassen. Und seine Technik beim Tackling ist einfach nicht gut. Ich habe oft verpasste Tackles von ihm gesehen, was nicht sein sollte, was man ihm noch austrainieren bzw. antrainieren muss. Aber Rashaan Evans auch so ein Spieler mit sehr hoher Upside. Eben guter Athletik, tolle Maße. Wirkt so, als hätte er die nötige Spielintelligenz, um auch ein guter Linebacker in der NFL zu werden. Aber irgendwo für mich dann doch noch so viele Fragezeichen, dass ich ihn gerade so nicht in die erste Runde reinpacken wollte, und deshalb habe ich ihn mit der 2,0.
Naja, also wenn du von der sehr guten oder von der guten Athletik redest, bei der Combine hat er das nicht gezeigt. Also
auf Tape hat er es gezeigt.
Ja, das stimmt. Aber seine Combine war irgendwie average bis below average. Wirklich schlechte Shuttle Drills auch. Und
ich sehe, die 40 ist ja gar nicht gelaufen.
Ja.
Ja, ich meine, die Shuttle Drills, das mit der Short Area Quickness habe ich ja angesprochen. Ja. Wobei ich jetzt gerade sehe, sein Three Cone war zwar nicht im grünen Bereich, aber dann knapp dahinter. Also er kann sich eben schon bewegen. Und wie gesagt, vielleicht, das können wir jetzt natürlich nur spekulieren, war ein bisschen angeschlagen, er hat nicht Bankdrücken gemacht, er ist die 40 nicht gelaufen. Ja, vielleicht war da irgendwas.
Wir wissen das nicht. Es ist jetzt auch nichts groß bekannt geworden. Ich habe ihn mit einer 2-3. Also im Prinzip hast du ihn als Spieler schon wunderbar eingesetzt, und was mich halt wirklich genervt hat, ist halt dieses permanente Blockerrennen. Und der kommt dann auch nicht immer von denen weg. Das ist in der NFL einfach ein No-Go, weil du dann einfach ganz, ganz schnell massive Running Gains abgibst. Und er hat in den Spielen, den ich gesehen habe, nur in einem wirklich einen guten Job als Blitzer gemacht. Das war gegen Tennessee. Die anderen waren auch nicht toll. Der ist im Moment mehr Projection als als klar abzusehen, was er sein wird. Und das ist, wenn wir es später mit einem anderen Spieler auch noch besprechen, das ist ganz, ganz schwer. Und mir ist er, also ich meine, er wird ja schon an 17 geschrieben, er wird auch irgendwie in die 20er geschrieben. Das ist mir für das, was er auf dem Platz gemacht hat, ein bisschen zu früh. Ich glaube, dass er diesen Pick schon legitimieren kann. Vor allen Dingen mit seiner Play-Recognition, mit seinem Antritt, mit seinen Bewegungen in Zone Coverage, das hattest du ja auch angesprochen. Aber er ist halt noch bei weitem kein definierter Spieler. Ich meine, das geht viel in dieser Draft-Klasse so, aber ich finde den in der ersten Runde, speziell wenn du den jetzt irgendwie zwischen 15 und 20 Picks, schon ein gewaltiges Risiko. Und ein überflüssiges Risiko, wenn ich mir die Draft-Klasse anschaue. Aber ich vermute, dass der irgendwie spätestens in den 20ern geht. Also nicht spätestens, aber ab den 20ern geht.
Ja, ich meine, er wurde auch schon oft zu den Cowboys gemockt an 19. Ich sag mal so, wenn sie ihn dort ziehen würden, könnte ich wahrscheinlich damit leben, weil ich einfach hoffen würde, dass sie eben seine Coachability als gut einschätzen. Aber ich würde sagen, machen wir mit dem nächsten weiter.
Ja.
Shaquem Griffin von UCF, also University of Central Florida, 6-0, 227, Redshirt Senior aus St. Petersburg in Florida. 3-Star Recruit, war die Nummer 1630 seines Jahrgangs. War vielleicht etwas underrated. Man weiß es nicht.
Minimal.
32, 1/8 Zoll Arme. Wenn ihr den Namen Shaquem Griffin hört und euch für den Draft interessiert, wisst ihr wahrscheinlich, ihm fehlt seine linke Hand, die muss ihm amputiert werden, als er 4 Jahre alt war. Noch resultierend aus einem Geburtsfehler, der irgendwie nicht besser wurde und dann irgendwann eben beschlossen wurde, die Hand muss jetzt leider weg. Was ihn natürlich als Footballspieler ein Stück weit einschränkt, dazu später noch mehr, aber andererseits er eben auch von klein an gelernt hat, Football zu spielen, nur mit einer Hand. Also ist schon etwas, was ihn einschränkt, aber eben, ich sag jetzt mal, nicht so eine Jason Pierre-Paul-Situation, wo er als Profi dann noch einmal anfangen muss, nochmal neu zu lernen, seine Hände einzusetzen. 2016 war er der AAC Defensive Player of the Year. An der High School auch ein erfolgreicher Leichtathlet und ihm wurden mehrere Leichtathletik-Stipendien angeboten aus der High School Comet, aber er hat sich dann eben dazu entschieden, Football zu spielen, und an der High School hat er auch noch Safety gespielt und wurde dann erst bei UCF zum Linebacker umgeschult. Ganz viel Rumgerede an Informationen zu Shaquem Griffin. Jetzt kommt die Grade. Ich habe ihn mit einer 2,6. Also ungefähr Mitte der zweiten Runde. Er ist undersized, offensichtlich 6'0", 227. Die Armlänge ist aber in Ordnung mit 32,5. Das nächste, was ich mir zu ihm aufgeschrieben habe, no one out hustles him. Also wenn man ihn auf Tape anguckt, es gibt niemanden auf dem Spielfeld, der mit mehr Einsatz spielt als Shaquem Griffin. Absolut toll. Was mir auch gefallen hat, bei UCF haben seine Coaches ein Bett in den Videoroom gestellt, damit er im wahrsten Sinne des Wortes im Videoroom schlafen kann. Also Arbeitseinstellung schon mal 1+. Fantastische Athletik. Ja, Leichtathletik-Stipendien nicht von ungefähr. 4.38 bei der Combine gelaufen. Ich meine, das war das nicht sogar ein neuer Combine-Rekord für Linebackers?
Ich glaube. Ich glaube, ich kann es nicht mit Sicherheit sagen, aber...
Also, fantastische Athletik, schnell, quick, explosiv, sprungstark, spielt mit einer sehr guten Übersicht, sehr gut darin, Plays zu diagnostizieren. Dank seiner Quickness bleibt er oft ungeblockt. Und was mir eben auch aufgefallen ist, dass einfach dadurch, dass er so athletisch ist, er es sich erlauben kann, etwas zurückhaltender zu spielen. Also sprich, dass er nicht, sobald er sieht, ist es ein Runplay, nach vorne zur Line of Scrimmage kommt, sondern eben 2-3 Meter dahinter bleibt, eben wirklich gucken kann, wo kommt der Running Back wirklich durch, dadurch bleibt er ungeblockt und eben mit seiner Athletik kommt er trotzdem dann hin, um das Tackle zu machen. Natürlich etwas, was eine gute Eigenschaft ist. Sehr gut in Man- und Zone-Coverage, beherrscht mehrere effektive Pass-Rush-Moves, wurde bei UCF auch oft als Edge-Rusher eingesetzt. Das jetzt die ganzen tollen, positiven Sachen, die dazu führen, dass ich ihn in der zweiten Runde habe. Von Blocks kommt er manchmal nicht los, auch wiederum mit seiner Größe zusammenhängend. Und offensichtlich, er ist nicht immer ein sicherer Tackler, weil ihm eine Hand fehlt und er nur mit einem Arm wirklich greifen kann. Das sieht man dann eben auch auf Tape, dass da Leute sich eben von ihm losreißen können, durch seine Tackles durchlaufen können. Was wahrscheinlich nicht der Fall wäre, wenn er zwei Hände hätte. Das ist schade, lässt sich aber nun mal nicht ändern und das wird ihm quasi seine gesamte Karriere hindurch verfolgen. Aber er ist einfach so ein toller Spieler und es macht so Spaß, ihm beim Footballspielen zuzuschauen. Er ist eben super athletisch, er spielt intelligent, er spielt mit wahnsinnig hohem Einsatz und ich kann mir einfach nur vorstellen, dass der lange, lange Zeit in der NFL spielen wird, in welcher Rolle auch immer. Einfach weil er so ein Spielertyp ist, der es den Coaches einfach nicht erlauben wird, ihn zu cutten. Und ich denke eben auch, dass er zumindest mittelfristig Starter sein kann in der NFL und ich habe ihn eben mit der 2,6.
Das klingt jetzt echt ein bisschen doof, ne? Ich wusste echt nicht, ich war mir echt unsicher, wie hoch ich mit der Grade gehen kann.
So hoch wie du willst. Das haben wir irgendwann letztes Mal besprochen. Wenn du willst, kannst du ihm nur 1-0 geben.
Ja. Hast du deine Limitation schon angesprochen? Übrigens ist er für mich eigentlich perfekt für diese Rover-Safety-Rolle. Also für diesen Hybrid zwischen Linebacker und Safety.
Ja.
Das ist die Rolle, die ich halt für ihn in der NFL sehe. Wobei ich halt auch glaube, dass der dann zum Beispiel einfach im Slot auch Leute covern kann, wenn das müsste. Ich habe ihn mit einer 3-3, also jetzt nicht so wahnsinnig niedrig, frühe dritte Runde. Banal gesagt ist das ein Spieler, den ich in meiner Mannschaft haben will. Also, du hast es gesagt, niemand out-hustles him. Und das ist, glaube ich, Shaquem Griffin. Und der kommt vom Blocks weg. Der Antritt, die Quickness ist sehr offensichtlich. Der hat einen relativ geilen Spin-Move, den ich für ich meine, er hat ja viel Pass-Rusher gespielt für UCF, was halt nicht seine Position der NFL sein wird, weil anders heißt, wobei, den kannst du halt auch durchaus mal als Blitzer schicken. Also, das wird halt dann auch nicht wirklich angenehm für den Gegner. Genau, er ist anders heißt, ich finde seine Instinkte sind nicht manchmal überragend, aber das Problem ist, ich glaube, der hat in den letzten Jahren echt eine Menge verschiedener Positionen gespielt. Und das Lustige bei UCF ist, und das habe ich weiß nicht, in welchem Podcast ich es gehört habe, aber es war wohl so, dass sie halt seinen Bruder haben wollten als Commit, der alte Coaching-Staff, und ihn hat man halt quasi mitgenommen, so, weil Bruder und so, der jetzt in der NFL für die Seahawks spielt. Und der neue Coaching-Staff hat ihn dann entsprechend auch eingesetzt und er hat halt so gut trainiert, dass er aufs Feld musste. Und das zeigt, ich glaube, wenn man dieses Wort driven nimmt, ich glaube, das Respekt, dass wir jetzt mega irgendwie über den ganzen Teich weit weg sind, aber ich glaube, dass über das Tape so wahrzunehmen. Und zu seinen Stärken und zu seinen Schwächen hast du eigentlich alles gesagt. Ich bin wirklich gespannt, wo der im Draft geht. Ich bin wirklich, wirklich gespannt, wo der im Draft geht. Ich hoffe, dass der einen kompetenten Defensive Coordinator bekommt, weil er dann, glaube ich, einer der besten Chess-Pieces für ein Team sein kann, den du auf ganz verschiedenen Spots einsetzen kannst und der dir überall Production abliefert. Von daher, das ist Shaquem Griffin. Schaut ihn halt an, sein Tape macht wirklich großen Spaß. Roman hat ihn mit einer 2-6, ich habe ihn mit einer 3-3. Und wir gehen nach Texas.
Und wir gehen nach Texas zu der University of Texas und dort hat bis zuletzt gespielt Malik Jefferson. 6'2", 236 Junior aus Mesquite, hoffe ich richtig ausgesprochen, in Texas. 5-Star Recruit, war Nummer 10 seines Jahrgangs 2017 zusammen mit Obonya Okoronkwo, der Non-Offensive Player of the Year in der Big 12. Und 2016 war er Big 12 Honor Roll Student. Und bei seiner Grade habe ich mich richtig, richtig schwer getan. Und ich fürchte, dass ich ihn overrate mit meiner 3,0. Er hat tolle Maße, er ist kräftig gebaut, er hat eine gute bis sehr gute Athletik. Also für seine Größe ist es wirklich eine sehr gute Athletik, die er hat, wenn man sich seine Combine-Zahlen anguckt. Ja. Aber es gibt eben viel, was mir an ihm nicht gefallen hat. Also, er spielt überhaupt nicht instinktiv. Er ist oft im falschen Loch. Also, sprich, nicht an der Stelle, wo der Ballträger hinkommen wird. Er rennt sich immer wieder in Blocks fest. Sein Tackling ist recht inkonstant. Also, er kann gute, sichere Tackles machen, aber er macht es dann eben auch oft leider nicht. Ich denke, für Man Coverage ist er nicht quick genug, sondern eben Zone Coverage Linebacker. Aber er ist dann eben, er ist athletisch, er hat eine tolle Closing Speed. Wenn er denn nicht geblockt wird und eben die Ballträger durch die Lücke sieht, dann attackiert er auch und macht seine Big Plays. Wie gesagt, in Zone Coverage, Entschuldigung, in Zone Coverage kann man ihn gut einsetzen, eben auch mit seiner Athletik. Aber, und das ist eben das Blöde vom Videostudium. Im Endeffekt, seine Grade letztendlich wird von seiner Spielintelligenz abhängen. Denn auf dem Tape sieht es ein bisschen so aus, als wäre die nicht so hoch. Aber wenn sie dann halt doch irgendwo da ist oder man sich aus ihm rauscoachen kann, ich meine, Honor Roll Student spricht dafür, dass er eigentlich nicht dumm ist, sollte er in den Bereichen eben auch noch besser werden, wenn es darum geht, eben, mit Antizipation zu spielen, die Offense besser zu lesen und so weiter und so fort. Deshalb habe ich mich eben so schwer getan. Letztendlich bin ich auf die 3,0 rausgekommen, weil er eben eine hohe Upside hat als Linebacker. Aber würde mich jetzt auch nicht wundern, wenn er irgendwie bis zum dritten Tag noch auf dem Board sitzt. Und jetzt darf Christian mal sagen, was er von Malik Jefferson hält.
Ich sag mal so, ich bin auf jeden Fall im selben Ballpark mit der Grade. Ich habe ihn mit einer 3-4. Ich finde den eindimensional. Also es ist für mich halt ein Spieler, den du hinstellst, damit er Leute tackelt. Was beim Football nicht unwichtig ist. Er hat eine Explosivität, er kann laufen, aber das steht für mich echt ein bisschen Run, eindimensional Run, die Tackling Linebacker. So, und eigentlich ziehst du den halt dann nicht am zweiten Tag, sondern am dritten, aber er hat halt eine gute Athletik, was halt irgendwie zu hoffen lässt, dass nochmal mehr aus ihm werden kann. Wenn ich die ganzen negativen Punkte bei mir lese, dann wundert es mich gerade, dass ich irgendwie diese Drittrunden-Grade vergeben habe. Aber
so ging's mir mit meiner Grade gerade eben auch.
Also die Sachen, die er gut macht, macht er halt sehr gut, aber er hat halt eine ganze Menge Sachen mit, ist ja zu selten vom Blocks kommt weg, dass er ein bisschen steif ist in seinen Movement Skills. Ich habe diesen Football IQ stelle ich auch in Frage. Also gerade was das Thema Play Recognition betrifft. Und das Problem ist, du hast halt super wenig im Pass Coverage gesehen, was halt, um Roman Dion zu zitieren, heißt nicht, dass es nicht kann. Es kann aber auch heißen, dass man ihn da einfach versteckt hat. Und nicht zeigen wollte oder ihn da, weil das der Coaching Staff das Schwächen ausgemacht hat, die man auf dem Feld offensichtlich nicht ausgenutzt sehen wollte vom Gegner. Ich habe ihn mit einer 3-4, ich finde es brutal schwer, das den einzuschätzen auch, eben weil so viel offen ist und auch ich würde mich echt nicht wundern, selbst wenn er in die fünfte Runde droppt, weil dann haben wir zumindest die Antwort, dass kein Team, was jetzt auf jeden Fall einen immanenten Need hat, sagt, okay, wir sind jetzt komfortabel mit dem in Coverage oder was seine Player Recognition betrifft, sondern der hat einfach noch viel zu lernen. Ist jetzt kein komplett schlechter Spieler. Wie gesagt, der hat Athletik, der kann tacklen, der hat eine Explosivität. Das ist schon alles ganz cool. Aber ja, noch weit davon weg, irgendwie, glaube ich, konstant und früh das Feld in der NFL zu sehen.
Jo, kommen wir zum nächsten Spieler. Und ich denke, wäre sein Gehirn in Malik Jeffersons Körper, wäre er ein Top-10-Pick.
Mhm.
Josie Jewell von Iowa, 6'1", 234 Redshirt Senior aus Decorah in Iowa, 32 Zoll Arme, war ein Two-Star-Recruit, die Nummer 2332 seines Jahrgangs, war 3 Jahre lang Team-Captain bei Iowa und alle 4 Jahre, die er da gespielt hat, war er Teil der Leadership Group. 2017 Unanimous First Team All-American, hat die Lott Impact Trophy und die Jack Lambert Trophy gewonnen. Jack Lambert Trophy für den Top Linebacker und die Lott Impact Trophy, ja, irgendwie bei Impact steht jeder Buchstabe für irgendwie eine tolle Eigenschaft, die er hat. Also einfach, dass er ein guter Spieler ist, und auch ein guter Mensch. An der Highschool hat er auch Running Back gespielt und war erfolgreich im Diskuswurf und Baseball und auch von 2014 bis 2017, also alle 4 Jahre, die er bei Iowa gespielt hat, war eine Academic All Big Ten Selection. Also guter Spieler und intelligenter Mensch. Nichtsdestotrotz habe ich ihn leider nur mit einer 4,0 auf dem Board setzen, denn der Typ ist arg athletisch limitiert. Siehe Combine, leider. Also, er ist einfach kein guter Athlet. Aber ich mache jetzt mal mit dem Positiven weiter, weil davon deutlich mehr hier steht. Gute Short Area Movement Skills. Ich meine, da hat er auch bei, ja, im Free Cone Drill eine sehr gute Zeit hingelegt.
Einen guten Short Shuttle, ja.
Ja, Short Shuttle, ja, einer der besseren, sag ich mal so.
Ja.
Tolle Übersicht, gute Instinkte, kann Blockern gut ausweichen und durchs Getümmel kommen, er liest Offensive Plays schnell, sehr schnelle Reaktion, bewegt sich sehr gut in Zone Coverage, entsprechend danach, wie Leute durch seine Zone durchlaufen, sehr gute Pursuit Angles, spielt sehr intelligent und diszipliniert, kann sich schnell von Blocks lösen, das Positive, das Negative, nimmt zu oft Blocks an, anstatt ihnen auszuweichen, auch wenn er sich davon wieder schnell lösen kann, kostet ihn das so ein bisschen an Zeit, wenn es darum geht, zum Ballträger zu kommen. Und er ist halt einfach nicht schnell genug, um Man Coverage zu spielen, nicht mal in Anführungszeichen Running Backs oder Tight Ends, also er ist, wenn es um Coverage geht, ein reiner Zone-Spieler. Was eben auch auffällt bei Plays, die zur Seitenlinie hingehen, kommt er einfach oft nicht hin, weil er die Athletik nicht hat. Was bedeutet, Josie Jewell, so toll er auch als Spieler ist, ist er im Endeffekt ein klassischer Rundown-Linebacker, den man eben bei Passing Situations einfach vom Feld nehmen muss. Wahrscheinlich ein verdammt guter Special-Teams-Spieler und eben Sub-Package-Spieler dann in der Defense, aber dann leider bei seiner Limitation, die er hat und eben bei den limitierten Snaps, die er dadurch nur sehen wird, habe ich ihn dann nur Anfang der 4. Runde. Und es tut mir im Herzen weh, denn er ist ein toller Spieler.
Spricht ihm das Herz.
Ja, richtig.
Was du zu deinen Off-Field-Sachen noch ergänzen wollte, ich glaube, er war der erste Sophomore, der also der in dieser Leadership Group je war, was, also bei Iowa, was irgendwie, nennt man das denn in der Bundesliga, Spieler, Gott. Ja, genau, ist ja perfekt. Und wie gesagt, alles, was man oft liest, ist halt toll. Du weißt, dass ich ihn hasse, weil 94er Jahrgang, wenn auch zugegebenermaßen im Dezember 94, also fast 95er Jahrgang, aber er kommt halt schon mit 23 in die NFL.
Er ist ein Redshirt Senior, der Redshirt Senior ist 23 Jahre alt, lebt damit.
Das war jetzt relativ deutlich, liebe Zuhörer und Zuhörer. Ich habe ihn mit einer 4-3. Ist, glaube ich, vom Tape her einer der einfachsten Spieler, die man so, also die man einschätzen kann. So, weil es halt ein brutaler Effort-Spieler mit einer Physis, mit Instinkten. Ich habe mir halt aufgeschrieben, dass er halt alles auf dem College-Feld eigentlich wirklich gut macht, was seine Athletik halt zulässt. Bewegt sich auch gut in Zone Coverage, hat mir gut gefallen. Und der hat sogar einen Spin-Move, Roman. Hat mich geschockt, das zu sehen, aber den hat er. Ja, rennst du auf dem Traffic, ist manchmal zu langsam, um in Running Lanes zu kommen. Und er hat halt nicht diese absoluten Elite-Movement-Skills, aber im Prinzip bin ich bei dir, genau was seinen Einsatz in der NFL auch betrifft, dass der halt spotmäßig dir schon einiges geben kann, vielleicht sogar mit Sicherheit ein sehr gutes Special-Teamer sein wird. Und ja, wenn er ein primärer Backup ist, der irgendwie 20-25% spielt, plus deine Special-Team-Snaps, dann kannst du so einen früh am dritten Tag auch ziehen. Denn das ist dann schon eine gute Production und auch wenn das jetzt bei uns beiden nicht explizit in der Grade war, bei ihm wird es mit hoher Wahrscheinlichkeit nicht am Kopf scheitern. Also, ja. Ne, bei aller gebotenen Distanz, aber das sollte normalerweise nicht das Problem werden.
Machen wir dann weiter mit Darius Leonard von South Carolina State, 6'2", 234, Redshirt Senior aus Lakeview, South Carolina. Ja, war nicht gerated als Recruit, 34 3/8 Zoll Arme, ich weiß nicht, waren das die längsten Arme bei der Combine aller Linebackers? Zweitlängsten. Also, sehr lange Arme. War 2016 und 2017 der MEAC, Defensive Player of the Year, was ist das, mit Eastern Athletic Conference oder sowas?
Ich kann es dir jetzt tatsächlich aus dem Kopf. Aber ich habe nicht
jede FCS. Christian, Spiele. Die FCS-Conferences kannst du nicht alle auswendig?
Nee.
Ja. Ich habe ihn auf dem Board mit einer 3,9. Auch so ein Spieler, wo ich mich ein bisschen schwer getan habe mit der Grade.
Zu tief, kann ich dir jetzt schon sagen. Aber mach weiter.
Okay, er hat tolle Maße, offensichtlich schön lange Arme, ist ein sicherer Tackler, hat eine ordentliche Athletik, leider bei der Combine hat er nichts gemacht. Aber vom Tape her wirkt es ordentlich. Macht einen guten Eindruck in Zone- und Man-Coverage, ist als Blitzer häufiger gefährlich und nimmt auch die Arme hoch und springt, wenn er nicht rechtzeitig zum Quarterback kommt. Gute Übersicht, ist fast immer in der richtigen Lücke gegen den Lauf. Er kann sich von Blocks lösen. Und vom Spielertyp am Ende habe ich mir noch aufgeschrieben, Mike-Sam und könnte im Notfall auch Will spielen. Wobei ich denke eben am ehesten Mike oder eben Sam. Nicht so gut gefallen hat mir, dass er Blocks lieber annimmt, anstatt ihn auszuweichen. Also sprich die Josie Jewell-Krankheit hat er auch. Er verliert Ballträger teilweise aus den Augen, während er mit seinen Blockern beschäftigt ist. Das hat mich so ein bisschen genervt. Kein instinktiver Linebacker, also auch jemand, der erstmal sehen muss, was passiert, bevor er reagieren kann. Und es ist halt, ja, vielleicht wirklich so ein bisschen gemein, dass die Tatsache, dass er nur in Anführungszeichen in der FCS gespielt hat, also sprich gegen nicht so gute Konkurrenz, wo ich mir mehr Dominanz von ihm gewünscht hätte. Und habe ich dann auch so ein bisschen mit mir gerungen. Einfach vom Skillset her sehe ich ihn dann halt in der dritten Runde, aber dann eben nur Ende der dritten Runde. Darius Leonard, South Carolina State. Und Christian darf mir jetzt die First Round Grade um die Ohren hauen, offensichtlich.
South Carolina State spielt übrigens in der Mid-Eastern Atlantic Conference.
Atlantic, ah, fast ja. Richtig.
Ja, knapp daneben ist auch vorbei. ich habe jetzt keine First-Round-Grade, ich habe ihn halt auch nur mit der 2-9. Also late second, aber ich würde mich jetzt nicht hart beschweren, wenn die Chargers den in der zweiten Runde picken, Mitte zweit. Weiß schon, also mit der Größe, mit seiner Physis, mit seinem Tackling, ich finde ihn spielintelligent. Ja, bei mir steht sogar am Ende vom Positiven, dass ich den vermutlich ein bisschen überschätze. So, wenn du ihn ein bisschen unterschätzt, dann treffen wir uns irgendwie Mitte, dritte Runde und dann haben wir seinen Value, was sich jetzt anhand unseres Speakboards, wo er dann sowieso stehen wird. Weil er halt manchmal in Traffic rennt, weil wir jetzt keine Athletikzahlen haben, weil ich mich gefragt habe, ob er Man-to-Man im Pass-Coverage spielen kann, zweifle ich ein bisschen an, und er nicht dieses Non-Elite Short-Area-Movement hat. Aber der macht schon sehr viel auf dem Platz gut. Du hast recht, er hätte noch mehr dominieren können. Also das bin ich völlig bei dir. Aber also es gibt halt Linebacker, die sind 6-3 und haben halt nicht im Ansatz die Physis, wie Darius Leonard sie hat. So. Und ja, ich mag den. Bei mir steht auch Sam oder Mike. Deswegen kommt er vermutlich für die Chargers so in dem Sinne gar nicht wirklich in Frage, weil der eher nochmal ein Mitspieler zu... Jetzt komme ich natürlich nicht auf den Charles Linebacker, ganz großartig. Ex-Miami Linebacker. Ja. Denzel Perryman. Das ist schon echt peinlich gerade. Vermutlich eine Ergänzung gesucht wird und kein Ersatz, aber ist schon echt guter Footballspieler. Und wenn er Mitte der dritten Runde gepickt wird, können wir sagen, derdorf.de hat einmal mehr Recht gehabt bei Darius Leonard. Deswegen machen wir das ja auch zu zweit, weil wir immer ein ganz gutes Korrektiv sind.
Ja, das Gemeine ist natürlich, unsere Grades sollten nicht am Draft Day bewertet werden, sondern eben in 3 Jahren.
Das gilt übrigens für alle Drafter so, und wo ich nur sehr darauf hinweisen kann, ich glaube, der Huddle Report, also wie Huddle Report, hat Big Boards verglichen. Also 15, ich glaube von immer, die machen das immer nach 3 Jahren. Was so, und da gibt es gewisse Bewertungsgrundlagen für den Value eines Spielers. Könnt ihr euch angucken, kann ich jetzt nicht ad hoc rezitieren. Beim nächsten Spieler bin ich sehr, sehr gespannt, wo du ihn hast, weil ich mich da eher schon auch ein bisschen schwer getan habe. Es geht um Tigray Scales.
Ja, Tigray Scales von Indiana, 6'0", 230 Senior aus Cincinnati, Ohio, Go Bengals. Freestyle Recruit, Nummer 426, 30 3/4 Zoll Arme, Team Captain 2016 und 17 und an der High School war er auch Ringer. Ich fürchte, dass ich ihn total overrate mit meiner 3,7. Das erste, was ich mir zu Tigray Scales aufgeschrieben habe, ist Footballspieler. Denn ja, er ist ein Footballspieler. Tolle Übersicht, sehr schnell darin, Offensive Plays zu erkennen, bewegt sich gut in Zone Coverage, hoher Einsatz, gute Pursuit Angles, instinktiver Spieler, kommt gut durchs Getümmel hindurch, aggressiv darin, Löcher zu stopfen. Leider undersized, leider kein guter Athlet, wobei von den Movements her für meinen Eindruck besser als Jewel das noch ist, deswegen habe ich ihn halt ein bisschen höher noch. Kein besonders harter Tackler, ja. In Coverage aufgrund seiner Athletik leider etwas limitiert. Aber es macht Spaß, ihn mal im Footballspiel zuzugucken, mal wieder so ein Spieler. Wie gesagt, er ist undersized, er ist kein guter Athlet. Weshalb es sehr gut möglich ist, dass er bis zum dritten Tag fallen wird. Aber ich mag ihn. Ich mag ihn sehr. Und ich habe ihn dann in der zweiten Hälfte der dritten Runde mit der 3,7. Und Christian darf mir jetzt sagen, dass ich ihn komplett overrate.
Tust du, ja. Also nicht. Also wir sind halt die übliche Runde auseinander. ich habe ihn mit einer 4-6, also knappe Runde. War ein Team-Captain, weiß nicht, ob du das erwähnt hattest.
Ja. Aber
okay. Dann haben die Leute das jetzt nochmal gehört. Und ein guter Ringer, das habe ich mir noch aufgeschrieben.
Ja, das hatte ich auch schon gesagt.
Schön.
gut, dass du mir zuhörst, wenn ich spreche.
Meine Wahrnehmung ist heute irgendwie nicht auf einem absolut Elite-Level. Ich muss dann nochmal an meiner Listening Recognition arbeiten. Er kann Gaps attackieren. Er hat keinen katastrophal schlechten Antritt. Er ist ein recht guter Tackler. Eine ganz gute Quickness. Kann blitzen. Und ich glaube, dass er ein Pass-Coverage spielen kann. Die Instinkte gefallen mir. es geht auch, glaube ich, ein Stück weit in das, was du als Football-Player definiert hast. Wer es anders heißt, er ist lean. Ist 4,77 gelaufen, sorry. Kommt nicht immer vom Blocks weg. Was mich tierisch genervt hat, dass die O-Liner viel zu oft eine Hand an ihn bekommen haben. Wird schon Play-Action regelmäßig verbrannt. Ich habe mir auch geschrieben, dass ich niemals geglaubt habe, dass er mit 230 gespielt hat. Der war hundertprozentig leichter über die Saison. Non-Elite Balance steht bei mir. Und natürlich sind bei den meisten Spielern die besten Spielzüge, wenn er unblockt ist. Und bei ihm ist es halt auch echt oft vorbei, wenn der Gegner eine Hand an ihn kriegt. Und deswegen tue ich mich irgendwie ein bisschen schwer, ihn am zweiten Tag zu ziehen. Deswegen habe ich Tigray Scales mit einer 4,6. Und jetzt kommen wir, vermute ich mal, zu deinem LB Nummer 1 in diesem Draft.
Offensichtlich. Roquan Smith von Georgia, 6'1", 236 Junior aus Montezuma in Georgia. War 4-Star Recruit, Nummer 48. Seines Jahrgangs 2017 Consensus All-American und er hat den Butkus Award gewonnen für den besten Linebacker. Und war 2017 der Teamleader bei Georgia in Tackles, Sacks und Tackles for Loss und Quarterback Pressures. Geht auch in der zweiten Zeile weiter. Was natürlich für einen nicht Pass-Rushing Linebacker eine starke Leistung ist. Und natürlich so die Frage, was sagt das über Lorenzo Carter und Co. aus?
Ich habe jetzt neulich, Entschuldigung, dass ich da kurz einhake, weil ich es einfach im Podcast mit Matt Miller Stick to Football gehört habe, von wegen, oder war es im Trusted, nächstes Mal im Trusted Tape, so von wegen Lorenzo Carter First Round Pick und ich mir nur dachte, warum? Also die konnten sich das auch nicht erklären, aber
hey, wenn Leonard Floyd Top 10 geht, dann kann Lorenzo Carter auch in der ersten Runde gehen.
Ich war so ein bisschen beruhigt, dass Brugler das auch irgendwie ins Reich der Farben so ein bisschen verwiesen hat, was so den Value betrifft, aber also ihr könnt euch den Edge-Podcast anhören, weil da ist Lorenzo Carter da dabei und es ist kein komplett schlechter Spieler, aber halt auch irgendwie für uns beide verdammt weit weg von der ersten Runde. Aber sorry, fürs Einhaken, aber zurück zu Roquan Smith, das musste ich gerade mal loswerden, weil ich das so sorry, unmöglich fand.
Ja, übrigens, Trust the Tape in Sachen Draft, ein guter Podcast, wie ich finde.
Ja, kann ich unterschreiben.
Hätte jetzt, glaube ich, meine Grade sagen müssen. Als nächstes 1,4. Bei ihm, ja, mein Linebacker Nummer 1. Auch wenn er undersized ist, denn er ist ein sehr guter Athlet, toller Antritt, schnell in seinen Richtungswechseln, gute Übersicht und Instinkte, schnelle Reaktionen, kann gut um Blocker herumkommen, kann Offensive Plays gut erkennen, teilweise auch antizipieren, Sideline-to-Sideline-Defender, gute Übersicht in Zone Coverage, in Man Coverage auch oft souverän gesehen. 32 Zoll Arme, übrigens, steht noch ganz unten. Nicht so schön, warum ich ihn nicht in den Top 10 hab. Läuft noch zu oft in Traffic rein. Nicht immer sichere Tackles, hat eben auch so ein bisschen mit seiner Undersizedness zu tun, aber könnte auch mit Technik und Kraft zusammenhängen. Und von Blocks kommt er oft nicht schnell genug wieder los. Auch so ein bisschen die Undersize-Krankheit. Aber mal abgesehen davon eben, dass er nicht die idealen Linebacker-Maße mitbringt, ist das für mich mit 6'1", 236 und 32 Zoll Arm absolut gut genug. Und gefühlt macht er alles andere richtig. Und gut bis sehr gut. Deshalb ist er eben mein Linebacker Nummer 1, deswegen habe ich ihn mit der 1,4 gerade außerhalb der Top 10 von der Grade her und sollte er in den Top 10 gezogen werden, würde mich das nicht überraschen und würde ich das auch nicht großartig kritisieren. Ja, war auch schon so ein bisschen überlegen, ob vielleicht sogar die Colts ihn an 6 ziehen könnten, wenn sie nicht weiter runter traden. Weil sie ganz gut so ein Chef der Defense auf Linebacker gebrauchen könnten.
Also ich glaube, sie können die ziehen, wenn Chubb weg ist. Ich glaube halt nicht, dass sie über Chubb über den Edge-Rusher gehen.
Ja. Ja. Es ist gut möglich, dass Chubb dann weg sein wird an 6. Also wird ja an 2 gehandelt, könnte an 4 gehen, könnte theoretisch an 5 auch gehen, wenn die Broncos da keinen Quarterback ziehen wollen. oder die Broncos vielleicht an 4 hochtraden für den Quarterback. Man weiß es nicht.
Ja, ich glaube auf jeden Fall nicht, dass die Top 5 so bleiben, wie sie jetzt sind.
Ja, also an 2, wenn die Giants halt dumm sind, könnte was passieren.
Du meinst, wenn sie keinen Quarterback ziehen und runter traden, oder?
Genau. Ja. sollte sich irgendjemand noch in einen vierten Quarterback verlieben oder eben an 2 was anderes kommen als Quarterback, dann ist 4 im Endeffekt weg. Weil dann jemand vor die Broncos kommen will. Sollten die Broncos keinen Quarterback mehr auf dem Board sehen, könnten die gut runter traden.
Mhm.
Ja. Also sehr viel möglich da. Roquan Smith haben wir gerade besprochen. Ich mag ihn, den Linebacker von Georgia, mit der 1,4. Und Christian darf jetzt gerne seine viel zu niedrige Grade euch erzählen.
Ich habe ihn ja hochgesetzt. Hör mal auf zu meckern, ey. Ich bin jetzt bei einer 1,7. Ich war mal bei einer 2,3. Long way ago. Aber ich hatte jetzt tatsächlich mal die Zeit, um mal ein bisschen meine Cross-Checkliste abzuarbeiten. Also den einen Spieler, der da draufsteht, und es steht noch einer drauf mit Mo Hurst. Das wird hoffentlich vor Donnerstag passieren. Im Prinzip hast du zum Spieler nahezu alles gesagt. Wie gesagt, was mich halt nervt, ist, dass der echt immer noch zu oft in Traffic rennt. Und dass er irgendwie das Movement der Offensive-Line-Spieler nicht gut antizipiert, manchmal überaggressiv beim Tackle ist und einfach zu oft, wie gesagt, von O-Line abgeräumt wird. Aber auf der anderen Seite, der hat halt schon echt eine geile Quickness, der hat eine geile Beweglichkeit. Ja, er ist 6-1 ein bisschen anders, heißt aber jetzt auch nicht so hart. Mir gefällt der in Zone-Coverage sehr gut. Und ich habe mir dann auch geschrieben, dass er möglicherweise ein besserer NFL-Spieler ist als ein College-Spieler, weil er halt in der NFL mit gewissen Dingen nicht sich auseinandersetzen muss. Weil, also, example given, running quarterbacks oder sowas.
Ja, ja, also muss nicht so viel QB2 spielen und sowas. Genau.
Also kann sich dann mehr auf seinen eigentlichen Job konzentrieren. Und das wird ihm, glaube ich, gut tun. Ich, wie gesagt, ich habe Concerns, was so seine Spielweise betrifft, wenn jemand eine Hand an ihn kriegt. Deswegen habe ich ihn nur mit der 1,7. Ich sehe auch diesen Top-10-Prospect immer noch nicht wirklich. Da ich aber weiß, dass ich da in der Minderheit bin, würde ich das vermutlich nicht bashen, auch wenn, wie gesagt, meine Concerns habt ihr jetzt gehört, und wenn er gepickt wird, würdet ihr dich dann vermutlich auch nochmal hören. Ist trotzdem nichtsdestotrotz ein guter Spieler, klarer First-Rounder, und zusammen mit Edmonds halt, ja, die Klasse, das sind die beiden Top-Linebacker dieser Klasse. Und dann werden wir sehen, wo die gehen. Wie gesagt, Stand heute glaube ich, dass, ich weiß nicht, ob beide in den Top 10 gehen. Ich glaube, einer geht auf jeden Fall in den Top 10. Ich halte es für möglich, dass beide gehen, aber könnte mir auch gut vorstellen, dass irgendwie 8, 9, 10 so ein Linebacker-Run beginnt.
Ja, und wenn nur einer von den beiden Top 10 geht, würde ich sogar denken, auch wenn ich ihn niedriger auf dem Board habe, wäre es Edmonds, einfach das weil stand. Die NFL auf Measurements und Athletik stehen.
Ja, genau.
Und dann eben sagen, hey, die Coaches können das schon aus ihm rausholen. Auch wenn Roquan Smith der bessere Footballspieler ist. Zumindest Stand jetzt, und ich glaube, das wird auch Christian sagen.
Ja, klar. Das ist so.
Dann kommen wir jetzt zu unserem letzten Spieler für heute, der von Adrian Franke himself zu den Chargers gemockt wurde an 17.
Ich werde mir den Pick dann entsprechend schön reden. Danke, Adrian. Wobei, ganz ehrlich, es ist nicht Aaron Payne, von daher ist es besser. Ey, es wird echt lustig, wenn während der Live-Coach echt Payne kommt, zumal das jetzt nicht, ist jetzt kein Drittrunden-Pick, es ist jetzt nicht so wie Davis Webb an 7 zu den Chargers letztes Jahr oder so. Das wäre übel gewesen. Das wäre richtig übel gewesen.
Hat das tatsächlich irgendjemand gedacht, Davis Webb an 7 zu den Chargers?
Du, Roman, ich weiß ja nicht, wie dein Mindset ist, aber man konnte auf jeden Fall Angst davor haben, aber.
Du, ich habe immer Angst davor, dass meine Cowboys den Pick komplett in den Sand setzen.
Ja.
Zum Glück, die letzten Jahre haben sie es halt nicht getan mit ihren Picks, zumindest aus meiner Sicht.
Ja.
Aber machen wir doch mal weiter mit Leighton Vander Esch von Boise State, 6'4", 256, Ratchet Jr. aus Riggins in Idaho. Was ich mir aufgeschrieben habe, ein 419 Einwohnerdorf mitten im Nirgendwo.
Okay.
Wahrscheinlich deshalb auch unranked als Recruit.
Ja. Das war ein Idaho-Fahr.
Weil niemand wusste, dass er existiert.
Ja.
So, an der Highschool hat er offensichtlich auch Quarterback gespielt, weil wahrscheinlich gab es sonst niemanden. Achso, ja, hat natürlich auch 7-on-7 Football gespielt, weil auf dem Dorf gibt's halt nicht genug Leute für 11 gegen 11. 2017 war er Mountain West Defensive Player of the Year und 2015 und 16 Mountain West All-Academic Selection. Ich habe ihn auf dem Board sitzen mit einer 2,3. Denn er hat eine tolle Statur. 6'4", 256. Ich habe mir aufgeschrieben, ganz gute Athletik, was im Endeffekt die Combine-Zahlen auch gezeigt haben. Aber wenn man seine Combine-Zahlen zusammen mit seiner Größe sieht, ist das schon ziemlich gut. Also ziemlich krasse Kombination. Er zeigt eine gute Übersicht und bewegt sich gut in Zone-Coverage. Er ist meistens ein sicherer Tackler. Ich werde das jetzt mal als positiven Kommentar. Gute Play Recognition, schnelle Reaktion, findet immer wieder Lücken in der Line of Scrimmage für Tackles for Loss. Hin und wieder macht er instinktive Plays, gerne noch mehr, aber schon mal guter Ansatz, wählt gute Pursuit Angles, kommt gut durch Traffic hindurch, kann sich schnell von Blocks lösen. 33,7 Achtel Zoll Arme, hatte ich noch gar nicht gesagt, weil es hier wieder am Ende steht. Nicht so gut. Er ist ineffektiv als Blitzer, also sprich irgendwie bei Run Plays, wenn die Offensive Line am Run blocken ist, findet er Lücken in Pass Protection nicht. Ja. Und ich meine, ich habe ihn früher zweite Runde. Was ein bisschen damit zusammenhängt, dass mir zwar vieles bei ihm gefällt, aber dann ich immer wieder denke, so ganz gut, aber könnte noch besser. Wie ihr vielleicht mitbekommen habt, wenn ich sage, meistens sicherer Tackler, bedeutet hin und wieder tackelt er nicht sicher, das ist nicht gut. Hin und wieder macht er instinktive Plays, aber es dürfte gerne häufiger instinktive Plays geben. Und so weiter und so fort. Leighton Vander Esch hat eine sehr hohe Upside, denn ein Linebacker zu finden, der ja sogar über 6'4 ist, also 6'4 ein Viertel über 250 Pfund wiegt und dann eben sich so bewegen kann wie er, findet man nicht oft. Also er ist 4.65 über die 40 gelaufen, war einer der Top-Performer im Vertical Jump und im Short Shuttle, im Three Cone knapp dahinter sozusagen. Also der kann sich super bewegen, aber irgendwo so das letzte Quäntchen ein Stück weit hat mir dann immer wieder gefehlt, so dass ich ihn dann auch in Anführungszeichen nur in der frühen zweiten Runde habe mit der 2,3.
Ich habe ihn mit einer 2 flat, also 2-0. Und ich finde, bei ihm ist es schon so ein bisschen wie mit Edmonds, dass sein Late-Season-Tape halt irgendwie besser ist als sein Early-Season-Tape. Vor allen Dingen das Bowl-Game gegen Oregon hat er halt echt toll gespielt. Bei mir steht, dass er die Combine absolut dominiert hat. Also, weil, wie gesagt, mit 6-4, 2-56 dann im 4-6er-Bereich zu laufen, 39er Word, 10-4 Broad, unter 7 Sekunden den Free Cone, unter 4,2 Sekunden den Short Shuttle. Ja, das ist schon echt krass. Und also, der ist momentan noch ein besserer Athlet als Footballspieler, aber er kommt dahin. Und man darf halt auch nicht vergessen, dass der in der Highschool, vor allem verglichen mit jetzt Leuten, die aus Florida, Texas oder Kalifornien kommen, einfach auch nicht auf einem vermutlich guten Level gefordert worden ist. Sondern ich vermute, dass der komplett raw zu Boise State gekommen ist und sich dann im Prinzip erstmal an das Level gewöhnen muss. Und das hat er getan und ist wirklich ein toller Spieler. Wie gesagt, der macht noch Fehler. Ich zweifle auch immer noch an seinen Instinkten. Ist mir zu selten ein Impact-Tackler, rennt zu oft in Traffic. Und auch die Tackling-Technik, da muss er dran arbeiten. Aber der macht schon auch vieles echt gut. Ich glaube, ich würde den nicht bashen, wenn der an 17 zu den Chargers geht. Auch wenn ich ihn da nicht habe. Weil ich dann auch vertraue und sage, ja, die haben einen Positions-Workout mit ihm gemacht. Und ich meine, ihm und Perryman als Linebacker klingt halt auch schon relativ geil. Also das muss ich schon so sehen. Aber eigentlich ist er mir zu raw, um jetzt irgendwie ihn an 17 oder vor den 20ern zu picken. Ich glaube trotzdem, dass der früher geht, als viele denken. Ja, Roman, das war der letzte Spieler für den Positionspodcast. Wir sind tatsächlich durchgekommen. Ich kann jetzt gar nicht sagen, wie viele Spieler es waren, die wir in den Positionspodcast besprochen haben, aber es werden über 100 gewesen sein. Jetzt müsste ich mal überlegen. Wir haben gemacht Quarterback, wir haben Running Back, wir haben Wide Receiver, wir haben Tight End, Interior Offensive Line, Offensive Tackle. Das sind 5. Dann haben wir gemacht Interior, Defensive Line, Edge Rusher, ja, Linebacker, Cornerback, Safeties.
Irgendwo im Bereich 100 bis 110. Ja. Also wenn ich mich jetzt nicht verzählt habe, haben wir eben 10 Positionspodcasts gemacht. Ja. Und wir haben bei Wide Receiver hatten wir mehr als 10, bei unserem kombinierten Interior Offensive Line Tight End Podcast hatten wir mehr und bei Safety.
Ja.
Also, ich glaube, es waren auch immer genau 2 mehr.
106 will ich fast sagen, ja. Das müssen
dann 106 Spieler gewesen sein.
Ja. Also die habt ihr jetzt jedenfalls alle gehört, beziehungsweise ihr könnt sie euch noch alle nachhören. Ich habe es am Anfang der Sendung schon angekündigt, wir werden noch 2 Previews aufnehmen, eines für die AFC, eins für die NFC, das kommt dann entsprechend im Laufe der Woche. Mittwoch, 20 Uhr, YouTube-Kanal von derdraft.de einschalten, wir werden den Stream entsprechend posten, aber durch gewisse Hangout-Grundsätze, die wir bei der Combine erfreulicherweise kennengelernt haben, sonst hätten wir jetzt am Mittwoch gepanikt, werden wir den Stream erst knapp 24 Stunden vorher posten können. Also schaut am Mittwochnachmittag mal spätestens rein. Und dann, Roman, nachdem wir dann die letzten Spieler geschaut haben, unser Big Board-Final zusammengestellt haben, dann geht's am Donnerstag dann wirklich los. Und ja, es wird ernst. Es wird ernst.
Ich bin auch schon freudig erregt.
Ich auch. Also, ich merke das jetzt.
Ja, die letzten Tage merke ich das wirklich schon, dass die Spannung steigt, das Kribbeln kommt. Ja, nicht mal mehr eine Woche. Gefühlt in genau einer Woche, nicht gefühlt, sondern exakt in genau einer Woche haben wir schon 3 Runden Draft hinter uns.
Genau. Genau, da haben wir schon 3 Runden Draft hinter uns. Und wenn ihr bis dahin noch Fragen habt, schreibt uns am besten über Twitter irgendwie an. Chris Fimpnitzer oder Maschinist oder über unsere Facebook-Seite. Das ist so am effektivsten. Kann auch sein, dass ich bei den anderen Kontaktmöglichkeiten drauf. Natürlich könnt ihr immer auf derdraft.de kommentieren, weil da gucken wir natürlich immer drauf. Ja, das sind so die wesentlichen Möglichkeiten. Wir haben auch eine Mailadresse, aber die anderen Kontaktmöglichkeiten sind auf jeden Fall dazu da, um uns etwas schneller zu erreichen. So, jetzt habe ich das mal gemacht, aber die Verabschiedung möchte ich trotzdem dir überlassen.
Ja, die ist jetzt auch nicht so besonders ausführlich und lang. Vielen Dank fürs Reinhören. Bis zum nächsten Mal.